Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Nikolas Lendl und für die erste Podcast-Folge des neuen Jahres haben wir uns etwas, was ganz Besonderes überlegt. Wir, das sind Nicole Selmer, Chefredakteurin beim Ballesterer, Moritz Ablinger, ebenfalls Chefredakteur beim Ballesterer und ich. Und bevor wir uns genauer mit den heutigen Themen, nämlich der sehr aktuell sehr erfolgreichen Wiener Austria sowie der fanpolitischen Lage in Deutschland auseinandersetzen, erklärt euch der Moritz vielleicht kurz, was beim Ballesterer-Podcast im neuen Jahr alles anders ist.
Genau. Also bevor ich damit aber anfange, möchte ich kurz noch was zum Simon Hirt sagen, der nämlich den Podcast in den letzten Jahren eigentlich erfunden und sehr erfolgreich konzipiert hat. Gemeinsam mit dir, Nico, ja auch mit Sebastian Hinterwirth. Aber der Simon war da so ein bisschen die treibende Kraft dahinter und hat jetzt zum Jahreswechsel gesagt, dass ihm das irgendwie auch zu viel wird. Und dass er das nicht mehr in der Kapazität weitermachen kann, was genau ja auch irgendwie sehr, sehr verständlich ist. Und ja, ich möchte aber trotzdem nur, oder wir möchten das auch nutzen, um Danke zu sagen für Simon, der eben den Ballesterer Podcast hat es davor nicht gegeben und jetzt gibt es ihn und jetzt hat er einen Namen und hat Preise gewonnen und ist, glaube ich, auf einem sehr hohen Niveau etabliert. Und genau, danke dafür. Wir sind aber auch so ehrlich, um zu sagen, dass wir das eben nicht einfach so auffangen können oder auch deshalb nicht in derselben Kapazität weiterführen können, sondern wir haben überlegt, wie können wir denn den Podcast weiterführen, wie können wir das zumindest irgendwie abfangen und die Idee, die wir jetzt gehabt haben, ist dann so eine Art Redaktionsgespräche, wo wir uns mit aktuellen Themen auseinandersetzen wollen. Das wird nicht immer in dieser Zusammensetzung passieren, aber die Idee wäre, dass wir aktuelle Themen aufgreifen und über die sprechen, wie heute zum Beispiel auch in also Überschneidungen mit Heftinhalten nutzen. Genau, und es wird nimmer in derselben Häufigkeit erscheinen. Also der Plan ist jetzt einmal, dass wir einmal im Monat einen Ballesterer-Podcast machen. Das ist selten für so ein Format, aber das ist, glaube ich, trotzdem ja, das, was gut herstellbar ist und was auch trotzdem dann den Ansprüchen genügt, die wir uns selber stellen und ich glaube, die der Marke oder dem Namen Ballesterer auch gerecht werden.
Jetzt habe ich vorher schon kurz einen kleinen Einblick gegeben, in welche Themen uns heute erwarten, über welche wir heute sprechen wollen. Die kommen jetzt aber auch nicht von irgendwo. Du hast das auch schon gesagt, Moritz. Sie sind nämlich ein zentraler Bestandteil des neuen Ballesterers, Ausgabe Nummer 194, die aktuell überall im Handel erhältlich ist. Vielleicht, Nicole, kannst du uns da zu Anfang ein paar Einblicke geben. Was erwartet denn so die Leserinnen und Leser im neuen Ballesterer?
Ja, das mache ich gerne. Hallo nochmal und auch nochmal von mir, was Moritz eben gesagt hat. Also vor allem mit dem Dank an den Simon, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, der uns die Podcast-Idee irgendwie gebracht hat und das alles auf die Beine gestellt und ganz viel mit Leben gefüllt hat. Das ist wirklich toll, dass es jetzt da ist und wir versuchen es jetzt so ein bisschen das Beste ohne ihn erstmal daraus zu machen. Also er wird hoffentlich vielleicht auch nochmal wieder das ein oder andere Mal zu hören sein. Genau, Ausgabe 194 mit dem Schwerpunkt Zweite Liga. Ein sehr ungemütliches Cover, wenn ihr euch das anschaut. Das könnt ihr auf jeden Fall auch schon online machen oder eben in der Trafik oder bei euch im Briefkasten, wenn ihr uns abonniert. Ein sehr atmosphärischer Schwerpunkt, ein bisschen natürlich die Probleme der zweiten Liga, aber auch ihre vielleicht schönen und spannenden Seiten. Daneben haben wir auch wieder so eine bunte Mischung. Also wir haben zum Beispiel ein Porträt von Gianni Infantino, also die weniger schönen Seiten des Fußballs. Wir haben einen Nachruf auf Didi Constantini. Wir sind in Deutschland bei der SGS Essen und beim ersten Revierderby der Frauen. Wir beschäftigen uns nochmal wieder mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Was noch? Oh ja, genau. Also eine eigentlich wirklich, finde ich, richtige Ballesterer-Geschichte ist unsere Erinnerungen an die österreichischen Jugoligen, die in den 70er Jahren gegründet worden sind, weil jugoslawische Vereine in Österreich halt nicht in den ÖFB-Strukturen spielen durften und weil die jugoslawischen Migranten auch selten österreichische Staatsbürger waren und deswegen auch dann nicht in den ÖFB-Vereinen in der Regel spielen konnten. Das ist eine tolle Geschichte, auch mit tollen Fotos. Ja, ich finde, das reicht ja auch schon. Gründe, viele Gründe, um das Heft zu kaufen und den Ballesterer zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon tut.
Ja, perfekt. Und ich würde sagen, wir reden ja hier jetzt dann auch über Themen, die ihr im aktuellen Ballesterer findet. Ich würde sagen, dann starten wir gleich mal ins erste Thema rein, nämlich die Wiener Austria. Im aktuellen Ballesterer schreibst du, Moritz, dass es sich beim Kauf des Austria-Stadions um ein Geldgeschenk der Stadt Wien handelt. Ich würde nur, bevor wir vielleicht genau auf diese Thematik eingehen, kurz auf die sportliche Situation der Austria blicken. Die Veilchen sind jetzt nach einem Unentschieden zum Rückrundenauftakt gegen Sturm als erster Verfolger nur 3 Punkte hinter den Grazern. Zuletzt konnte man den amtierenden Doublesieger auch aus dem ÖFB-Cup schmeißen und steht im Halbfinale. Meine vielleicht etwas provokante Frage lautet: Ist die Austria aktuell wirklich so gut oder der Rest der Liga einfach so schwach?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also so ehrlich muss man sein. Ich habe eben die Partie am Freitag, also die Ligapartie zwischen Sturm und der Austria, hat darauf auch keine eindeutige Antwort gegeben. Also ich glaube, die Austria weiß, wie sie Tore schießen will, die weiß, wie sie spielen will. Das reicht in der österreichischen Bundesliga momentan, um auf alle Fälle zu den besten Mannschaften zu gehören. Und ja, was mich immer so, es ist wirklich verwundert oder fast irritiert ist, ich war Ende August in der zweiten Cup-Runde, ersten Cup-Runde, weiß ich gerade nicht mehr, zwischen also der Partie der Wiener Austria im Öd, einem Linzer Vorort, einem Regionalligist. Und die Austria hat mit Mühe und Not und viel Glück 3:2 gewonnen. Und hat also das Spiel nicht eine Minute im Griff gehabt. Und jetzt hat die Austria also nicht nur eben seit, ich glaube, was, Ende Oktober oder Ende September nicht mehr verloren und hat ja, also eine total kontrollierte Spielweise, weiß eben genau, wie sie spielen möchte und wie das funktioniert, das finde ich schon sehr beachtlich. Und das, also ich bin da hinter der Reservebank der Austria gestanden und habe mir gedacht, okay, der Stefan Helm ist spätestens am 5. September oder also zur Länderspielpause Geschichte. Ja, so kann mich sogar ich irren.
Und hast aber vielleicht irgendwelche Punkte, wie kannst du dir diesen Turnaround erklären, dass das dann doch so schnell ging und wie du sagst, am Anfang irgendwie sehr gestruggelt und jetzt aber doch irgendwie so gerade die Mannschaft der Stunde, der Wochen fast schon.
Ich glaube schon, dass also die Abwehr zentraler Punkt ist, also dass der Alexander Dragovic, der, glaube ich, am Anfang der Saison noch nicht ganz fit war, zumindest also sich da als Abwehrchef etabliert hat, dass der mit seiner Routine einen großen Unterschied ausmacht. Und also der Stefan Helm ist ja auch in Interviews immer voll des Lobes, wie mannschaftsdienlich der nicht nur spielt, sondern auch agiert. Also das ist sicher einer der großen Gründe. Ich weiß nicht, um quasi das andere Thema jetzt schon anzuschneiden oder anzuteasern, ob es auch irgendwie hilft, dass es zumindest so scheint, als wäre eine gewisse Ruhe eingekehrt, so im Umfeld des Vereins, darf man ja auch nicht vergessen, nach diesem Match in Öd hat der Gästeblock skandiert, Werner raus. Und das war kein Einzelfall. Also das war eine relativ lautstark vorgetragene Forderung der Fanszene. Die ist zumindest meines Wissens nach jetzt nicht mehr aktuell oder zumindest wird sie nicht mehr öffentlich geäußert. Ich glaube, es hat sogar Spruchbänder gegeben. Also ob nicht auch die Ruhe im Verein das dann auch leichter macht oder so.
Jetzt hast du uns da schon ein bisschen vorgegriffen, aber vielleicht gehen wir gleich ein auf den eben erwähnten Jürgen Werner, der aktuell bei der Austria nämlich nicht nur Sportvorstand ist, sondern auch Investor. Vielleicht meine Frage an euch beide: Ist es als Verein sinnvoll, die Positionen des Sportvorstands und des Investors in eine Person zu bündeln? Ist doch eher unüblich, oder?
Totales Erfolgsmodell. Die Austria zeigt es ja gerade hier. Ungeahnt. ja, es war eine Suggestivfrage, nee, rhetorische Frage. Also, Ich finde, Moritz hat das ja eben auch schon so ein bisschen gesagt. Man steht da so ein bisschen erstaunt irgendwie daneben, dass das funktioniert. Also alles so, würde ich sagen. Und diese Kombination ist natürlich schon auch problematisch erstmal, also ganz unabhängig von der Austria. Aber sie haben sich ja offenbar entschieden, zumindest den Sportvorstandteil auch noch weiterzuführen. Also ich glaube, wir kommen ja vielleicht jetzt gleich mal drauf, wie wird es mit dem Investor Jürgen Werner weitergehen. Und man muss natürlich sagen, als er Investor mit seiner Gruppe geworden ist, ging es der Austria ja auch nicht so ganz blendend, um nicht zu sagen, das war halt ein Rettungsanker in dem Moment.
Ja, und also ich finde, das ist der Punkt. Und das finde ich schon, also das finde ich auch beachtlich, dass das gar nicht so ein großes Thema ist. Der Kurt Golowitz, der Präsident der Wiener Austria, hat im Krone-Interview, ich glaube, Anfang Jänner gesagt, also man muss trennen sein Verhältnis zum Sportvorstand Jürgen Werner und sein Verhältnis zum Investor Jürgen Werner. Und das zum Sportvorstand sei immer unproblematisch gewesen. Das zum Investor, das hat er nicht ausbuchstabiert, aber ich würde sagen, zwischen den Zeilen steht da, das war nicht immer ganz so gut. Und er sagt auch in dem Interview, die Investoren sind Gewinner. Und ich würde sagen, das heißt, und das sagt er auch bis März oder April, soll die Gruppe um den Jürgen Werner ausbezahlt werden, soll die nicht mehr Anteile der Wiener Austria halten und sie soll das tun. Also soll das soll auf eine profitable Art und Weise aus dem Verein ausscheiden, nämlich mehr als ihr ursprüngliches Investment zurückbekommen. Und das, also, da steht quasi schwarz auf weiß, der Jürgen Werner ist bei der Austria eingestiegen und hat dann Gewinn damit gemacht. Und jetzt eben war das sicher ein Grund dafür, dass die Austria in so einem schlechten Zustand war, dass sie ein irgendwie attraktives Investment war. Aber also um auf die Frage von dir, Nico, auch zurückzukommen. Also ob es da nicht irgendwelche Interessenskonflikte gibt oder dass also das eine Doppelfunktion ist, die glaube ich, also ich finde sie nicht unproblematisch. Oder nicht unproblematisch, sie ist natürlich rechtlich ist überhaupt kein Problem. Der Jürgen Werner kann, wie er oft bewiesen hat, machen, was er möchte. Aber also das ist kein Problem, aber es ist, ich würde sagen, so auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene, wo man sich fragt, sind da Leute im Verein am Werk, die das Beste für den Verein wollen. Die Frage würde ich beim Jürgen Werner jetzt einmal zumindest nicht eindeutig beantworten können.
Ja, vielleicht schauen wir dann auch noch kurz auf den Jürgen Werner in seiner Rolle als Sportvorstand. Im aktuellen Palästerer schreibst du, Moritz, ich würde sagen, da muss man nicht unbedingt zwischen den Zeilen lesen, um herauszuerkennen, dass du die Kaderplanung und damit auch die Rolle von Jürgen Werner bei der Wiener Austria ein wenig kritisierst. Vielleicht möchtest du das irgendwie noch genau uns erklären, wie du dazu stehst.
Ja, also ich würde sagen, die Kaderplanung ist eh sehr erfolgreich gewesen. Also das ist, aber ich würde sagen, halt auch mit Spielern, die sich die Austria eigentlich nicht leisten kann. Also wie sie sich einen Alexander Dragovic leisten kann. Also und ich glaube, zum Zeitpunkt der Verpflichtung hat sie ungefähr, weiß ich nicht, 40, 45 Millionen Euro Schulden. Das ist schon hart. Und das ist auch, also es ist ja auch einer der ältesten Kader in der Bundesliga, auch ja, kein billiger Kader, kaum Eigenbauspieler drin. Das ist eigentlich nicht die Strategie, wie man sich saniert. Und das ist auch keine Strategie, wo man am Transfermarkt große Gewinne einstreichen wird. Das habe ja auch nicht nur ich geschrieben, sondern ich glaube zum Beispiel auch der Philipp Bauer schon im Dezember ja auch auf dieses Problem hingewiesen und auch darauf hingewiesen, dass es da im Verein ein bisschen hinter den Kulissen deswegen Konflikte gibt. Ja, aber jetzt, also seit dem Stadionkauf sind alle diese Themen ein bisschen verschwunden. Und wie gesagt, man kann ja der Austria auch aus vielen Gründen gratulieren und steht sicher wesentlich besser da, als viele Leute das vor einem halben Jahr für möglich gehalten haben. Aber irgendwie so zu tun, als gäbe es die Probleme nimmer, als wäre jetzt eh alles eitel Wonne, das wird sie, wird sich, könnte sich, also nicht, also könnte sich rächen.
Jetzt hast du es eh schon ganz kurz angesprochen, nämlich der Stadionkauf durch die Stadt Wien. Ich habe es am Anfang auch schon kurz erwähnt. Inwiefern rettet das gewissermaßen sogar die Wiener Austria aktuell? Oder vielleicht erklärst du noch mal kurz, was da genau abläuft, wie das genau vonstatten geht?
Genau, ich meine, Nicole und ich haben darüber auch oft geredet und waren immer so ein bisschen ratlos, wer soll denn bitte ein Stadion kaufen? Also das ist ja irgendwie kein attraktives Anlageobjekt. Das ist so, also was tut man mit einem Stadion? Noch dazu, wenn ein Mieter halt drin wohnt, der hochgradig verschuldet ist. Und dann ist die Stadt Wien auf den Plan getreten und ja, hat das zum Buchwert quasi gekauft. Also das Stadion war mit, ich glaube, ungefähr zwischen 40 und 45 Millionen Euro in der Bilanz. Das ist offenbar die Summe, die auch die Stadt Wien zahlen wird, obwohl es, also zumindest laut Medienberichten, keinen anderen Interessenten gibt. Oder sich von privater Seite da nicht wirklich was getan hat. Das ist beachtlich, deswegen habe ich auch die Formulierung gewählt, dass es ein Geldgeschenk ist, was ja der Stadtrat Hacker, der dafür zuständig ist, in Abrede stellt. Aber ja, das muss und natürlich ist das auch noch nicht alles unter Dach und Fach im Sinne von, es ist noch nicht klar, wie viel Miete wird die Austria zahlen. Da war ja die Rede so von, also wird Hacker gesagt, eine siebenstellige Summe, das kann sehr viel sein. Sie zahlt meines Wissens nach oder hat in den letzten Jahren 2,5 Millionen Euro oder ein bisschen drunter Zinsen zurückgezahlt, also nur da, oder Schulden zurückgezahlt. Das heißt, die Belastung ist jetzt quasi weg, aber eine andere Belastung kommt dazu. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Wien die Miete so hoch ansetzen wird, dass sie der Austria wirklich ein Problem ist, weil dann hätte die Stadt Wien keinen Mieter mehr.
Aber das ist ja eigentlich jetzt die spannende Frage, was sozusagen das Kleingedruckte in dem Vertrag ist. Also was zahlt die Austria an Miete und was, also wenn ich kann das aus Sicht der Stadt, finde ich, hat das ja eine gewisse Logik. Also ich kann das verstehen, dass man sagt, naja, das Stadion, da wollen wir halt, wir wollen da bestimmen, was damit passiert und wir lassen. Gibt jetzt vielleicht keine Interessenten, aber es wird halt dann auch nicht besser. Die Interessenten oder Nicht-Interessenten werden auch nicht seriöser, je mehr Zeit vergeht. Das weiß man ja auch. Und also das kann ich irgendwie verstehen. Aber wenn du dann eine so große Summe ausgibst, man denkt, ja, da möchte ich dann schon auch ein bisschen mehr Garantien. Ich möchte wissen, wohin geht das Geld jetzt? Wie läuft es? Was ist der Plan für die nächsten Jahre irgendwie? Und da ist dann dieses, na, es funktioniert mit dem Dragovic ja eh super, ist halt dann vielleicht, naja, ein bisschen wenig. Also das sind halt, finde ich, die Fragen, die man sich so stellt, dann, um auch besser zu verstehen, wieso ist es jetzt eigentlich kein Geldgeschenk, weil es sieht halt verdammt danach aus, ne? Also, aber na klar, ich meine, für die Austria waren es jetzt gute Wochen einfach, eine entspannte Winterpause und geht ja erstmal gut weiter.
Ja, für die Austria ist es, glaube ich, natürlich ein Segen, aber vielleicht so generell gesehen auch für den österreichischen Fußball vielleicht eh auch das Beste, was dem österreichischen Fußball passieren könnte, dass die Stadt die Austria da so ein wenig rettet und dann sich vielleicht nicht wie in der Vergangenheit öfters gezeigt, private Investoren, die dann doch vielleicht auf Dauer etwas dubioser sind als zuerst vermutet, sich da einkaufen.
Ich würde sagen, das ist eine mögliche Deutung. Und ich bin da auch total bei der Nicole und auch ein bisschen bei dir. Also es ist natürlich besser, eben die Stadt kauft das Stadion, hat auch so diese planerische oder auch so politische Verwendung für das Ganze und nicht irgendwie ein privater Investor, der da eigentlich nur Riesenkonzerte und Monster-Truck-Shows veranstalten möchte. Aber man fragt sich schon ein bisschen so auf einer, und ich bin da natürlich nicht total objektiv, so ehrlich muss ich auch sein, aber man fragt sich natürlich schon, okay, die Wiener Austria hat jetzt seit, also hat ein Stadion saniert, das mit, ich glaube, 20 Millionen Euro öffentlichen Geldern gefördert wurde, also dieser Neubau des Vorstadions. Und dann sich auf einen Investor wie Insignia eingelassen, der sich in Luft aufgelöst hat, dann einfach sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und jetzt tritt die öffentliche Hand auf den Plan und in gewisser Weise rettet sie den Verein. Und so nachvollziehbar das in Teilen ist, ich glaube, ob ich sagen würde, es ist das Beste, was im österreichischen Sport passieren könnte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also das ist, ich glaube, man muss sich die Frage stellen, okay, wie viel ist quasi der öffentlichen Hand ein Fußballverein auch wert? Und das finde ich auch eine interessante Frage zu diskutieren. Also es ist jetzt nicht total überraschend, aber es ist natürlich, also gerade wenn es ja auch immer viel ums Einspann geht, schon beachtlich, dass dafür dann auch irgendwie relativ viel Geld da ist. Ich
Naja,
glaube
und es
generell.
ist ja noch ganz kurze Ergänzung noch. Ich finde, also jetzt auch unabhängig nochmal von der Austria, diese Frage, wie geht man mit diesen Stadien um? Es gibt jetzt ja nicht so viele Bundesligisten, denen ihre Stadien gehören oder gehörten, wie auch immer jetzt bei der Austria. Und da dieses zu sagen, na, jetzt wir brauchen Geld, wir müssen jetzt das Stadion verkaufen, das hat die Austria ja schon vor, ich weiß nicht, ein Jahr länger gesagt. Und das hat, glaube ich, auch der Philipp Bauer, wenn ich mich richtig erinnere, damals im letztes Jahr noch im Standard geschrieben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, also ist das auch ein bisschen so eine Drohkulisse? Vielleicht schreibe ich es jetzt dem Philipp auch fälschlicherweise zu. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Egal, auf jeden Fall dieses zu sagen, mei, uns geht so schlecht, jetzt müssen wir sogar das Stadion verkaufen. Wer hilft uns denn jetzt? Ah, jetzt hilft uns ein Jahr lang niemand. Blöd. Und dann kommt halt eben die rettende Mutterstadt Wien irgendwie an. Das ist auch nichts, was unbedingt Schule machen sollte. Ne? Kann es auch nicht, weil so viele Vereine mit Stadien gibt es halt auch nicht. In Deutschland ist es ja auch schon, gibt es das auch immer mal wieder. Also dass da dann irgendwie die öffentliche Hand einspringt und dann dem Verein das Stadiongelände oder den Boden abkauft, auf dem das Stadion steht. Auch so ein netter Trick, irgendwie ganz viel Geld in den Verein zu stecken und der darf sein Stadion immer noch behalten und das Grundstück gehört dann der Stadt. Naja.
Das ist ja, glaube
Ich
ich, in
glaube,
Wien aber schon
ja.
so, dass nur zur Vollständigkeit halber, ich glaube, in Hütteldorf bin ich mir nicht sicher, aber bei der Austria ist, glaube ich, der Grund gehört der Stadt.
Ja, stimmt, das war eh schon so, ne? Ja, genau.
Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass in diesem Thema das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist und dass auch wir das beim Palestra, glaube ich, noch intensiv auch in der Zukunft verfolgen werden und vielleicht auch hier im Palestra-Podcast nochmal aufgreifen werden. Ja, genau, ich würde sagen, dann gehen wir vielleicht gleich über in den zweiten Teil unseres heutigen Podcasts. Und dazu blicken wir nun nach Deutschland. Im aktuellen Palestra erklärst du, Nicole, dass die deutsche Innenpolitik künftig beim Thema Stadionverbote drastischer reagieren möchte. Du schreibst auch von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sehr lange auf sich warten hat lassen. Vielleicht kannst du hier uns zum Beginn einfach mal erklären, was ist denn hier so der Status quo?
Ja, gerne. Also das sind zwei Themen, die eigentlich nicht wirklich was, also vom Geschehen her nicht miteinander zu tun haben, aber die sich schon auch ein bisschen miteinander verweben, weil es in beiden irgendwie um Fans, um Politik und eben auch letztlich um die Vereine und Verbände geht. Das eine ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also des Höchstgerichts in Deutschland, zu einer Causa, die jetzt schon seit 10 Jahren, sozusagen da vor 10 Jahren begonnen hat, nämlich dass da das Land Bremen, also das Bundesland Bremen, eine Gebührenordnung geändert hat und da reingeschrieben hat, dass man das jetzt für die Polizei Mehrkosten bei Hochrisikospielen in der Bundesliga, dass dieser zusätzliche Betrag dem Fußball in Rechnung gestellt werden darf. Und der Fußball war dann in dem Fall zuerst mal die DFL als Veranstalterin eines Bundesligaspiels und die hat es dann weitergereicht an den Verein Werder Bremen. Der hat irgendwie dann die erste Rechnung bekommen für ein Spiel gegen den HSV damals. Die belief sich auf, ich glaube, rund 400.000 Euro, also nicht ganz so günstig, muss man sagen. Dagegen hat dann die DFL geklagt. Das ist dann durch verschiedene Gerichte gegangen und irgendwann beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Und das hat jetzt gesagt, das ist okay. Das darf die Stadt Bremen machen, weil sie diese Richtlinie so definiert hat, dass die irgendwie ein bisschen konkret ist. Also das heißt, steht da drin, es muss ein Ereignis sein mit mehr als 5.000 Zuschauerinnen. Es muss etwas sein, was kommerziell ist. Also es kann nicht jetzt irgendwie eine Demo sein, sondern es muss gewinnorientiert sein und es muss die Erwartung geben, dass es zu Gewaltvorfällen kommen kann. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann das in diesem Fall halt, kann man diese Rechnung stellen. Ja, und diese Entscheidung, die wird jetzt Folgen haben, weil das jetzt eben auch andere Bundesländer tun können. Also dazu muss man wissen, Polizei, Deutschland ein kompliziertes Land, Polizei ist Ländersache in Deutschland. Das heißt, jedes Bundesland kann da seine eigenen Gesetze und Gebührenordnungen machen.
Wenn ich gleich was nachfragen darf, weil du das jetzt so auch irgendwie gesagt hast, was es muss gewinnorientiert sein, es müssen über 5000 Leute kommen und irgendwie Gewalthandlungen müssen zumindest vorstellbar oder irgendwie, also die Gefahr konkret sein. Das alles gilt auch für das Oktoberfest. Also es gibt da jedes Jahr Gewaltvorfälle, es kommen mehr Leute, es ist profitorientiert. Glaubst du, ist das etwas, also so private Veranstaltungen, was da auch ein Thema sein wird, oder ist das was, was den Fußball jetzt mal exklusiv betrifft?
Ich würde sagen, es ist, also in Bremen gibt es auch, gibt es den Bremer Freimarkt. Das ist halt auch eine Volksfestveranstaltung im weiteren Sinne, wo sicherlich auch Menschen, Gläser und andere Gegenstände zu Schaden kommen regelmäßig. Auf die wäre das prinzipiell auch anwendbar, würde ich vermuten. Das ist aber nicht passiert. Und ich würde sagen, bevor irgendwie jemand das bayerische Innenministerium dem Oktoberfestbetreibern irgendwie eine Rechnung schickt für sowas, stürzt der Himmel ein, wäre jetzt meine kühne Prognose. Also das heißt, das muss halt, es gibt dann, man muss Gesetze erstmal machen oder Gebührenordnung und dann muss man sie ja auch exekutieren. Und dazu braucht es den politischen Willen und der richtet sich dann eher gegen den Fußball oder auf den Fußball als aufs Oktoberfest.
Ja, was mich jetzt vielleicht in dieser Causa interessieren wird, so als Außenstehender, der jetzt in diesem Thema vielleicht nicht so drinnen ist wie ihr zwei, was bedeutet das vielleicht auch für Österreich? Lässt sich das auch irgendwie dieses Urteil auf Österreich ausweiten oder auf Österreich übertragen?
Naja, das Lustige oder lustig, in Österreich ist es ja ohnehin so. Also es ist eher, dass es dann wieder so ein bisschen ein deutscher Sonderweg oder, also es ist auch in anderen, in Spanien ist es auch bisher so, dass alles über die öffentliche Hand finanziert wird, also Polizeieinsätze, egal wie teuer sie sind. Aber in Österreich ist die Regel ohnehin so, dass bei den Vereinen immer mal wieder Rechnungen eintreffen.
Genau, also es ist, das war ja dann auch oft die Frage, und es ist halt, also die Unterscheidung ist wenn die Polizei im Stadioninneren eingesetzt wird oder im Einsatz ist, dann zahlen das die Vereine. Wenn sie vor der Tür steht, also irgendwie vor der Tür, also so halt außerhalb am Vorplatz oder so, dann zahlt das die öffentliche Hand. Aber das ist zum Beispiel so, dass das Rapid beim Derby im Dezember, also hat der Verein zumindest, Blödsinn, das Derby im Februar, also vor einem Jahr, wo es ja danach diesen Homophobie-Skandal gab, aber da hat Rapid, ich glaube, ungefähr 20.000 Euro für den Polizeieinsatz gezahlt. Das heißt, das sind auch andere Größenordnungen als die, eben, die da in Hamburg irgendwie virulent waren. Aber es ist, genau, also das ist in gewisser Weise ist es schon so. Ich würde aber auch sagen, das ist halt in Österreich, und das ist ja, finde ich, auch so ein spannender Aspekt. In Österreich gibt es irgendwie fünf, sechs Vereine, wo das überhaupt, also wo sowas wie Hochrisikospiele irgendwie überhaupt geben kann. Oder wo überhaupt so viele Leute auch zu Fußballspielen kommen. In Deutschland geht das ja irgendwie runter bis in die vierte oder in manchen Fällen wahrscheinlich sogar fünfte Liga.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch dann, also der wichtige Aspekt an diesem Urteil sind dann eben auch die Folgen. Also das ist jetzt da, das ist halt Höchstgericht da, das ist jetzt, wie es ist. Und das Gericht ist ja auch nicht verpflichtet, sich dann darum zu kümmern, was daraus wird, weil das entscheidet halt darüber, ist das rechtmäßig so, ist das vereinbar mit den Gesetzen oder nicht. Und die Frage ist, was machen jetzt andere Bundesländer, Berlin, sonst in jeder Hinsicht gerade unter der CDU-Regierung auf Sparen bedacht, hat gesagt, nein, nein, wir stellen das unseren Verein ganz sicher nicht in Rechnung. Bayern hat gesagt, na ja, wir schauen mal, aber eigentlich, das ist ja dann schon ganz schön viel Geld, auch für so Zweit- oder Drittliga-Vereine können sich das ja gar nicht leisten. Wir reden erstmal mit dem. Andere Bundesländer werden das tun. Das heißt, da, das ist schon so eine große Ungerechtigkeit natürlich dann auch für die Vereine. Es hat deswegen auch den Vorschlag gegeben, dann soll man doch einen Solidarfonds, also da zahlen alle ein und es liegt dann bei der DFL und die DFL zahlt dann die Rechnung. Kann man sich vorstellen, was Hans-Joachim Watzke hört, das Wort Solidarfonds und flippt aus, irgendwie sagt ganz sicher nicht, ich zahle keinen Cent in einen Solidarfonds. Also das wird halt spannend. Das ist jetzt, wird jetzt in den nächsten Monaten zu besprechen sein, was da passiert. Und ich finde die auch nochmal sehr interessante Frage jetzt eben weg, wenn man mal weggeht von dem unmittelbaren Interessen der Vereine auch und dem Geld. Ist eben die Frage, was ist ein Hochrisikospiel? Wer definiert das? Das definiert heute im Wesentlichen die Polizei. Also das heißt, die Polizei bestimmt selbst, wann schreibt die Innenbehörde eine höhere Rechnung an die Fußballvereine. Das ist also quasi Lizenz zum Gelddrucken. Das ist halt schon problematisch. Auch das wiederum hat nicht das Bundesverfassungsgericht dann zu entscheiden, aber das ist natürlich eine politische Frage, mit der man dann umgehen muss und wo die Vereine, zumindest von dem, was ich jetzt gelesen, gehört habe, auch nicht so einen wahnsinnig offensiven Umgang damit haben. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, diese Frage, die muss man dann schon einfach stellen, wann ist ein Spiel ein Hochrisikospiel? Wie sehen dann die Einsatzpläne aus? Und ist das wirklich auch alles nötig? Also vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren hat es in Nordrhein-Westfalen, also das Land mit den meisten Profi, Vereinen in Deutschland, unter der damaligen, rot-grünen Landesregierung, glaube ich, da hat es so ein Pilotprojekt gegeben, weniger Polizei bei Fußballspielen einzusetzen. Aus heutiger Perspektive total durchgeknallte Idee. Es war relativ erfolgreich, dann hat leider die Regierung gewechselt. Ich habe davon jetzt nie wieder was gehört, aber das wäre ja zum Beispiel auch was, was man aufgreifen könnte, wenn die Polizei über Überarbeitung klagt und zu viele Stunden einfach versuchen, vielleicht, die haben 20% weniger Polizei eingesetzt, nicht beim Revierderby, aber halt bei Spielen, wo man denkt, na, da passiert eh nicht so viel. Da ist es eigentlich pießig, dann kommen wir einfach mal mit ein paar Wagen weniger.
Was mich vielleicht da jetzt noch ganz kurz interessieren würde, bevor wir eigentlich dieses Thema aufgreifen und dadurch eigentlich ganz gut weitergehen. Moritz, du hast es am Anfang kurz angesprochen, dass das dann vielleicht auch für Karneval, Oktoberfest, andere Veranstaltungen gilt. Nicole, du hast auch geschrieben, in den Texten zu dem Urteil war eigentlich jetzt immer, wurde natürlich klar erwähnt, dass es eh die großen Vereine trifft, die sowieso viel Geld machen, denen das vielleicht nicht so stört. Ich meine, ich glaube, Werder Bremen wird 425.000 Euro, glaube ich, sind es jetzt auch nicht locker so aus der Hosentasche schütteln. Aber was bedeutet das vielleicht so für die Drittligisten oder Viertligisten, die ja dann deutlich ärmer sind, aber in Deutschland ja auch genügend Fans anlocken und vermutlich auch unter dieses 5.000 Fans gewaltbereit irgendwie da drunter fallen? Wie gefährlich ist dieses Urteil für die Vereine?
Ja, also ich glaube auch, das ist total so ein Aspekt. Also es gibt, waren in den Reaktionen jetzt ganz viel immer, na ja, das trifft ja eh hier die Millionärsvereine. Das ist ja, muss man halt mal einen Verteidiger weniger kaufen oder so. Aber genau, also es geht dann ja oder kann auch durchaus um Dritt-, Viert-, Fünftligisten gehen und die kann das unter Umständen auch dann ruinieren. Also, und da sehen wir, da ist halt eine Möglichkeit zu sagen, na ja, dann machen wir es halt ohne Fans. Es kommt dann günstiger.
Und also das finde ich auch total interessant. Also auch jetzt am Wochenende ist ja das Derby, also das Wiener Derby ohne Gästefans. Also das ist ja jetzt einmal vier Spiele, ist so quasi darauf haben sich die beiden Vereine mit der Bundesliga geeinigt. Vielleicht kommen die dann auch drauf. Boah, ist ja irgendwie, da muss man sich nicht herumschlagen mit entweder Prügeleien auf dem Feld oder homophoben Fangesängen oder wie auch immer. Also ich glaube schon, ich meine, das ist ja in anderen Ländern durchaus viel üblicher als in Österreich und in Deutschland. Aber das ist sicher eine Befürchtung und also so, also das ist nicht gut, aber das, ich würde sagen, ist durchaus realistisch, dass das auch eine Folge des Ganzen ist.
Ja, glaube ich, das passt eigentlich ganz gut zu unserem nächsten Thema. Ist ja auch in einer gewissen Art und Weise eine Art Stadionverbot. Nicole, du hast dich mit diesem Thema auch noch beschäftigt. Das ist, glaube ich, gerade da entfacht gerade irgendwie eine sehr große Diskussion in Deutschland zum Thema Stadionverbote, dass da die deutsche Innenpolitik künftig einfach drastischer reagieren möchte. Du hast es vorher auch angesprochen. Ich glaube schon, die Hochrisikospiele, die da durch die Polizei bestimmt werden, spielen da eine große Rolle. Was passiert denn da aktuell?
Ja, genau. Das ist ein Thema, was jetzt so im Herbst und Winter aufgekommen ist bei der, mal schöne deutsche Abkürzung, die IMK, die Innenministerkonferenz, die zweimal jährlich tagt. Da treffen sich die Innenminister und Innenministerinnen der Bundesländer und reden über viele, viele Themen und machen da Pressekonferenzen und Aussendungen. Und sie reden eigentlich immer über Fußball, muss man sagen. Könnte man jetzt drauf kommen, dass das einfach ein Thema ist, was auch sehr garantiert Medienaufmerksamkeit bringt? Viel mehr, als wenn man sagen würde, hier, Mensch, ist ja Mitte Februar schon wieder zweistellige Anzahl von Frauen, die von ihren Partnern und Ex-Partnern umgebracht worden sind. Wollen wir da nicht mal drüber reden? Nein, wir reden über Fußball. Das kommt einfach besser. Jetzt wurde im Herbst halt dann beschlossen, man möchte jetzt die Stadionverbote einheitlich regeln. Interessant, weil es gibt einheitliche Regeln für Stadionverbote, die auch immer wieder überarbeitet werden, wo sich viele Leute Gedanken machen. Aber den Innenministerinnen reicht das nicht. Die wollen das, also die Vereine sind da meistens damit befasst, Stadionverbote zu erteilen. Und die Innenpolitik möchte das eigentlich den Vereinen aus den Händen nehmen und eine unabhängige Kommission einrichten und das ganze Verfahren neu regeln.
Ich glaube, da gibt es aber dann ziemlich viele Ängste, auch bei den Vereinen, die ja das Thema Stadionverbote oftmals vielleicht ein wenig aus einer sozialeren Sicht angehen und eher mit den Menschen arbeiten und da, glaube ich, auch einfach befürchten, dass da dann halt von außen so ein wenig drüber gefahren wird und sie dem Ganzen ganz außen vor bleiben. Wie schaut das aus?
Ja, genau. Also heute ist es so, dass, also das sind wirklich etablierte Prozesse, also auch nicht an jedem Standort, aber viele Vereine haben da Kommissionen, die sie einsetzen, wo sie halt die Leute, um die es dann geht, eben auch anhören, die nochmal erzählen, okay, was ist meine Situation, was ist passiert. Und dass dieser Aspekt, also dass es hier auch um, also ich sage jetzt mal, um den Menschen geht, der spielt schon eine große Rolle. Also da sind dann teilweise eben auch die sozialpädagogischen Fanprojekte involviert. Das Instrument Stadionverbote ist laut Definition, wenn man das vom Namen her erstmal denkt, auch keine Sanktion. Also es ist kein Strafinstrument, sondern es soll Prävention sein. Das heißt, es geht darum zu gucken, wie wird sich die Person in Zukunft verhalten? Geht von der eine Gefahr aus, dann erteilen wir dem oder der ein Stadionverbot, entsprechend der Schwere des Vorfalls. Oder war das jetzt so eine, ich sage jetzt mal, eine dumme Sache oder möglicherweise war die Person es auch gar nicht. Auch das gibt es halt häufiger natürlich, dass irgendwie so Verwechslungen stattfinden. Also, und diese Einzelfallbetrachtung, die würde natürlich bei so einer zentralisierten Kommission wegfallen, die Nähe zum Verein eben auch.
Genau, ich knüpfe da irgendwie an, weil ich habe das total einleuchtend oder interessant gefunden und das ist ja in Österreich genauso. Also Stadionverbote sind Präventivmaßnahmen und es ist ja irgendwie in der medialen Debatte gang und gäbe zu sagen, da ist was passiert, Stadionverbote, so als Strafe. Und so ist dieses Ding aber nicht konzipiert. Und also das einmal, also und klar, es ist natürlich so, wenn sich halt Leute auf dem Feld raufen, kann man davon ausgehen, ja, vielleicht machen die das bald wieder. Spricht man ein Stadionverbot aus, aber das ist nicht in allen Fällen so und das auch einmal ordentlich zu prüfen, ob das angemessen ist, ob das eine präventive Wirkung hat oder ob man eben auch auf anderen Orten und Weisen quasi präventiv da agieren kann, das könnte man sich auch einmal überlegen. Und eben, das ist in Österreich so und mein Eindruck ist, da ist das Bewusstsein, das Öffentliche sehr, sehr gering dafür, dass das eben keine Strafe ist. Zweite Sache noch zu dem, was die Nicole am Anfang gesagt hat. Der Satz, also der Artikel von der Nicole, oder hat sie begonnen mit dem Satz, man muss sich die deutschen Innenminister als fußballinteressierte Menschen vorstellen. Das ist, finde ich, ein, ich würde sagen, der beste Einstiegssatz im Balestra 194. Das nur auch, um zu zeigen und zu sagen, der Balestra ist nicht nur ein Fußballmagazin, sondern ein hochwertiges journalistisches Produkt, wo viele schöne Sätze drinstehen.
Vielen Dank. Ja, ich finde das mit der Prävention, das ist total interessant. Und also vielleicht noch kurz ergänzend, also es gibt eben auch die Möglichkeit, also in diesen ganzen Stadionverbotspraktiken, dass zum Beispiel irgendwie so Auflagen gemacht werden können, dass Leute irgendwie zu Anti-Gewalt-Trainings, zur Suchtberatung, also je nachdem auch, was ist sozusagen, was ist auch ein Faktor, der den Vorfall, der in Frage steht, begünstigt hat, geschickt werden. Also das ist das Ding mit der Prävention. Aber die Prävention ist auch, bei der Prävention gibt es keine Unschuldsvermutung. Das steht auch in den Stadionverbotsrichtlinien drin. Also das heißt, das, was im Strafrecht ja immer eine große Rolle spielt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt für Stadionverbote nicht. Da gilt keine Unschuldsvermutung. Das
Was
ist so ein
ist dann vielleicht?
bisschen die andere Seite der Präventionsmedaille.
Was ich dann auch noch ziemlich interessant fand an dem Artikel, Nicole, du schreibst da irgendwie auch sehr eindrücklich über das ambivalente Zusammenspiel in Deutschland, will ich jetzt mal sagen, zwischen Fans und der Politik und die Verbände und Vereine, die agieren da irgendwie so als Mittelsmänner. Und jeder von diesen dreien hat natürlich seine eigenen Positionen, vertritt seine eigenen Inhalte, möchte die natürlich durchbringen. Wie läuft da dieses Zusammenspiel ab?
Ja, total. Das ist schon immer so eine sehr spezielle Dynamik. Also mein Eindruck ist, die Politik nutzt, oder die Politik, viele InnenpolitikerInnen nutzen die Bühne Fußball zur Profilierung, würde ich sagen. Und treiben seit mehreren Jahren die Vereine und die Verbände so ein bisschen vor sich her und drohen halt immer, wir schränken euch die Zuschauer ein, wir verbieten dann Gästefans, wir sperren euch die Tribünen, wenn was passiert. Und das wollen die Vereine natürlich nicht. Jetzt müssen die auch noch Polizei mehr Kosten zahlen. Und deswegen gibt es dann immer wieder so Kompromisse. Die Vereine, Verbände bieten so ein bisschen was an. Na, schaut's, wir gründen halt eine Arbeitsgruppe. Wie ist das? Und dann ist erstmal wieder ein halbes Jahr Ruhe und dann gibt's das nächste Thema. Jetzt gibt's halt die Stadionverbote. Und es gibt halt dieses Thema der Polizei Mehrkosten, dieses Gerichtsurteil. Und die Fans sind da, also die haben dann nicht viel zu sagen. In diesen Gesprächen kommen die ja auch nicht vor. Also sie sollen jetzt dann bei der Ausgestaltung der Kommission, da sollen Fans mitreden dürfen. Ich bin ziemlich sicher, dass da Fans, Fanorganisationen kein Interesse daran haben, an etwas mitzureden, was ohnehin schon beschlossen ist, weil wozu? Also das ist eine ganz schwierige Gemengelage, die auch, also ich sehe da auch im Moment keinen konstruktiven Ausweg. Es gibt halt auch keine glaubwürdige Institution, die da irgendwie auch vermitteln könnte.
Ja, ich würde sagen, dann schauen wir vielleicht nochmal weiter und zwar jetzt eigentlich schon zum Ende unserer ersten Palestra-Ausgabe im neuen Jahr. Noch davor weitere interessante Details noch zu dieser Thematik findet ihr natürlich ebenfalls im aktuellen Palestra. Ja, wir sind damit am Ende unseres ersten Redaktionstalks angelangt. Auch hier wollen wir euch den aktuellen Palestra Nummer 194 natürlich nur wärmstens ans Herz legen. Aber auch wir beim Balestra Podcast freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Anregungen, Wünsche, Kritik. Und all das könnt ihr uns unter podcast@balestra.at zukommen lassen. Aber darüber hinaus gibt es dieses Jahr beim Balestra noch etwas ganz Großes zu feiern. Vielleicht wollt ihr zwei nochmal dazu kurz was sagen.
Ja,
Noch
gerne.
ganz kurz als Zwischenruf wirklich
Ja.
ein beachtlich optimistisch oder erbauliches Schlusswort von dir, Nicole, auch. Also, dass es da irgendwie niemanden gibt,
Ja, ne?
der am Oscar
Also
erst
genau.
gegrüßt.
Ich finde so Spirit of the Times, oder? Also
Ja,
ich
genau.
so denk mal jetzt, ja, na, da ist halt auch nicht gut. Also. Aber genau, deswegen jetzt was Positives. Wir haben Geburtstag. Der Ballesterer wird 25, 2025. Also es ist alles so schön zahlenmäßig. Und unsere 200. Ausgabe wird erscheinen im Ende August. Aber wir feiern das ganze Jahr über so ein bisschen oder haben auch in Ausgabe 194 gibt es schon einen ersten Teaser für unser Jubiläum und in der nächsten wird es noch mehr? Also wir beschenken uns, wir hoffen, wir werden beschenkt und schenken euch irgendwie auch weiterhin ein tolles Magazin.
Und schöne erste Sätze.
Ja, und schöne erste Sätze, genau.
Ja, an dieser Stelle habe ich mir auch schon überlegt, dieses Jahr gemeinsam mit dem Ballester auch meinen 25. Geburtstag zu feiern.
Ja, genau, das ist zum Beispiel auch eine Überlegung. Also, genau. Wer wird noch 25? Das ist, ja, das sind so ein bisschen unsere Pläne.
Ja, dann sage ich hiermit herzliches Dankeschön an euch zwei. Danke für das sehr interessante und sehr, sehr gute Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns an dieser Stelle bald wieder und sage von meiner Stelle bis bald beim Palestra Podcast.
Danke dir. Ciao.
Danke dir, genau. Ciao.